Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt.
Herzlich willkommen zu Episode 15 des Wortsalon Schlitz 2021. Literatur unter der Haube. Ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim. Mit Silke Hartmann und der Külstrunk.
Zum ersten Mal seit ganz langer Zeit, ich weiß gar nicht genau, Dirk, seit wann wieder sitzen wir hier wirklich live mit unseren Gästen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Ines Laufer und Lisa Schumacher zu Gast haben. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo, danke schön.
Ines Laufer gehört seit einigen Jahren schon zum Kollektiv der Frankfurter Autorenbuchhandlung Marx und Co. Und Lisa Schumacher hat just im letzten Jahr Corona die Steinmetzsche Buchhandlung in Offenbach übernommen.
Ja, herzlich willkommen hier im Wortsalon Schlitz. Heute geht es um das Thema Buchstandorte und wir werden über verschiedene Verortungsaspekte des Buchhandels und von Buchläden sprechen und natürlich auch über das Buch als Objekt. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber euch natürlich nochmal fragen, ganz ortsspezifisch hier, ob sich in der Pandemie zum Beispiel eure Frisur verändert hat. Wir sind hier in einem Frisiersalon, also müssen wir mit einer Frisurfrage eigentlich beginnen.
Also ich glaube, meine Frisur ist die viele oder die mich kennen, schon immer an mir gesehen haben. Da hat sich nicht viel verändert. Die wurde einfach länger in der Zeit der Pandemie. Und mein Pony hat mir in der Zeit tatsächlich meinen Mann geschnitten, ganz akkurat. Also keine großartigen Veränderungen in Corona-Zeiten.
Ines? Nein, auch ich bin mir treu geblieben, habe die Haare einfach wachsen lassen und bedauere es ein bisschen, dass wir hier nicht parallel noch die Haare frisiert bekommen oder geschnitten bekommen wollen. Ja, ich mache das dann tatsächlich zur Not einfach mal selbst. Aber genau, das ist mit ein bisschen Wellen auch nicht so schlimm.
Aber seid ihr sonst auch irgendwie Menschen, die das vorwiegend zu Hause machen? Oder habt ihr so eure Stammfrisierläden?
Also ich habe eine Friseurin in Offenbach, zu der ich gehe, ja. Hm.
Nee, ich hatte so zwischenzeitlich mal einen Stammfriseur, der hat aber zugemacht und seitdem, genau, muss ich selbst Hand anlegen.
Ja, also irgendwann können wir es vielleicht hier mal wieder anbieten.
Ich kann sagen, wir müssen dringend Haare schneiden lernen, Dirk. Ja. Dann können wir da so eine Doppelsitzung draus machen. Jetzt haben wir schon über eure Friseurläden oder Stammfriseure gesprochen. Was uns interessiert, ist so ein bisschen eure persönliche Buchhandels- oder Buchladenbiografie. Ich habe zum Beispiel in jeder Stadt, in der ich gewohnt habe, mir relativ schnell immer so einen Buchladen gesucht, den ich dann auch sehr regelmäßig besucht habe. Als ich nach Marburg zum Studieren ging, war das natürlich der Rote Stern, der auch noch ein Café und ein Antiquariat hat. Und das war schon so ein Ort, der so eine kleine Anlaufstelle, Heimat, was auch immer für mich war, in dieser Stadt. Ich merke auch jetzt, auch gerade in der Pandemie, ist das unheimlich wirkmächtig geworden, dass ich häufiger in den Buchladen gegangen bin, als Ort der sozialen Begegnung, als mal gucken, was es Neues gibt. Ist das bei euch auch so? Lisa, hast du auch so eine Buchhandel- oder Buchladenbiografie?
Ich glaube, ich habe auf jeden Fall eine Bücherbiografie. Also das Lesen lernen und das Entdecken von Büchern war für mich, glaube ich, eine der großartigsten Sachen, die in meinem Leben passiert sind. Und ich bin in Friedrichsdorf aufgewachsen und da gab es so eine Buchhandlung, zu der sind wir auch hingegangen. Ich war aber auch ganz oft und bis heute eigentlich auch ein Stadtbücherei-Mensch. Das habe ich als Kind einfach total genossen. Ich durfte mich in der Stadt frei bewegen und hatte irgendwann meinen Leseausweis und bin quasi nach der Schule an Nachmittagen in die Bücherei und habe dann Nachmittage verbracht. Und also ich bin eher so ein bisschen, glaube ich, Stadtbücherei, das Ausleihen sozialisiert. Ich bin dann zum Studium nach Frankfurt gezogen und da hatte ich gar nicht so eine Stammbuchhandlung, sondern da haben mich viele Buchhandlungen angesprochen. Da bin ich so wechselweise irgendwie hingegangen, weil es viele schöne Orte gibt in Frankfurt, finde ich. Das wurde dann ein bisschen weniger, als ich dann anfing, im Literaturhaus zu arbeiten, weil ich natürlich dann vor Ort immer viel mit Literatur versorgt worden bin, war aber trotzdem auch in Frankfurt immer noch jemand, der gerne in die Stadtbücherei gegangen ist. Und dann mit meinem Umzug nach Offenbach 2018 wurde tatsächlich die Steinmetzsche Buchhandlung meine richtige Stammbuchhandlung.
Mhm. Ines, wie ist es bei dir? Gab es da eine Buchladenbiografie?
Ja, also wobei ich tatsächlich auch sagen würde, es ist immer so zweigleisig, sowohl die Büchereien als auch die Buchhandlungen. Und das ist tatsächlich eine Buchhandlung in Göppingen bei Stuttgart aufgewachsen. Eine Buchhandlung, wo ich einfach gerne immer hingegangen bin. Gab auch nicht so wahnsinnig viele dort. Und dann natürlich, als ich in Tübingen angefangen habe zu studieren, Gastelbuchhandlung, die es leider nicht mehr gibt, genauso wie dann in Stuttgart. Also ich habe auch Kunstgeschichte studiert. Dann ist man natürlich auch viel nach Stuttgart gefahren, um in die Museen zu gehen. Und da gab es eben auch Königsbau, eine unglaublich toll sortierte Kunstgeschichtsarchitekturbuchhandlung, die es auch nicht mehr gibt. Also es sind so Buchhandlungen, die jetzt just auch im letzten Jahr tatsächlich zugemacht haben. Ne? Frankfurt war dann aber tatsächlich auch, ich saß damals noch an meiner Doktorarbeit, da war die Deutsche Nationalbibliothek.
War dein Ort.
War mein Ort und ja, das war wahnsinnig, wahnsinnig toll.
Das ist interessant. Unsere allererste Folge haben wir zum Thema Stadtbücherei gemacht. Hm. Und damals haben Dirk und ich sozusagen schon umgekehrt festgestellt, Dirk ist der große Büchereimensch und ich war das gar nicht so sehr. Deswegen würde mich jetzt mal interessieren, Dirk, Bibliothek oder Buchhandlung, beides?
Ich finde das natürlich total schön, dass unsere beiden Buchhändlerinnen hier auch so diese Bibliotheksthematik eingebracht haben, weil da bin ich ein ganz großer Fan von. Ich hatte nämlich gedacht, ich müsste mich hier peinlicherweise so ein bisschen als Buchhandelsmuffel outen, also vor allem von meiner Geschichte her. Meine Mutter selbst ist gelernte Buchhändlerin, hat aber nie in dem Bereich gearbeitet. Ich weiß gar nicht warum, aber jedenfalls hat es nicht passiert. Wir hatten immer Bücher, aber tatsächlich hatte ich keinen Bezug zur Buchhandlung, dafür aber eben zur Stadtbücherei. Das war eben meine Heimat, wo ich auch das Lesen lieben gelernt habe und mich frei bewegen konnte, genau wie Ines es auch gesagt hat. Ich habe natürlich auch Antiquare habe ich gerne aufgesucht. Flohmarkt war so ein möglicher Ort, um mich mit Büchern zu versorgen. Ich habe mir Bücher ausgeliehen und habe mir nochmal nachgedacht, woran liegt das eigentlich? Natürlich liegt es auch daran, dass natürlich ich als gerade als junger Mensch und auch noch als Student, ich hatte einfach kein Geld für neue Bücher. Ja, also wenn man in eine Buchhandlung mit neuen Büchern geht, dann sind diese Bücher einfach erst einmal relativ teuer vergleichsweise. Und von daher habe ich einfach versucht, meinen Lesebedarf auf andere Art zu versorgen. Und natürlich habe ich parallel gesehen, dass das Buchhandelsangebot in Frankfurt immer weniger geworden ist. Das war natürlich auch gleichzeitig wieder traurig anzusehen. Dann habe ich natürlich dann schon auch noch geguckt, was ich da noch irgendwie finden kann. Ich glaube, eine Buchhandlung, da bin ich dann doch immer relativ oft gewesen, das ist nämlich die Buchhandlung neben der Stadtbücherei, die Königsche Buchhandlung, also jetzt aktuell neben der Bücherei in der Kleinmarkthalle, weil die auch einen sehr starken Kunstaspekt hat, der mich eben auch sehr stark interessiert. Das ist, glaube ich, vielleicht eine noch, die für mich wichtig war.
Ich sag mal, es gibt ja auch so ikonische Buchhandlungen. Gibt es da eine, wo ihr sagt, oh, da wollte ich immer mal hin oder da musste ich irgendwann in meinem Leben mal hin? Bei dir, Lisa?
Oh, schwierige Frage. Fällt mir jetzt tatsächlich... Nee, wüsste ich jetzt so spontan keine, die ich jetzt unbedingt sehen wollen würde. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche prächtigen in Italien oder so, die man sich mal angucken sollte, aber... Weißt du, als Kunsthistoriker vielleicht eher...
Na, irgendwie, ich habe zwar Architektur schon als Schwerpunkt gehabt, aber damals noch nicht Bibliothek oder Buchhandlung oder sowas. Nee, ich habe tatsächlich auch nicht so eine ikonische Buchhandlung, jedenfalls keine, die jetzt irgendwie so ein Sehnsuchtsort wäre. Aber wir haben das Glück, dass wir eine ehemalige Kollegin ist nach Frankreich gegangen, also die ist halb Französin, ist wieder zurückgezogen, also beziehungsweise ist natürlich kein Glück, weil sie nicht mehr bei uns arbeitet, aber es ist schön, weil wir sie mal besucht haben und sie hat uns eine wunderschöne Buchhandlung in der Hochprovence gezeigt, die heißt Le Bleuet und die ist wirklich also ein Traum auf, was weiß ich, 3-4 Stockwerken, unglaublich verwinkelt, unglaublich toll, also ich glaube nicht, dass sie da irgendwas überwachen können, aber das ist tatsächlich dann fast so eine Mischung wie Buchhandlung und natürlich sind jetzt keine antiquarischen Bücher da, aber es ist so viel und dann natürlich auch diese die französischen Bücher sind ja auch wie die englischen Bücher, das ist nicht immer Hardcover, sondern das sind ja diese Softcover und das ist tatsächlich ein bisschen wie am Flohmarkt dann stehen und stöbern, überstöbern, überstöbern, also es ist, hört irgendwie gar nicht auf und das ist schon ein ganz tolles Erlebnis irgendwie gewesen.
Du, Dirk, hast du eine mal besucht oder hast du eine, die du gern besuchen würdest?
Habe ich auch lange drüber nachdenken müssen. Also ich glaube, das Erste, was mir eingefallen ist, ist die City Lights Buchhandlung in San Francisco, die von Lawrence Ferlinghetti betrieben wurde. Das ist natürlich eine gewissermaßen ikonische Buchhandlung, weil ich ja auch einen sehr starken Bezug zur Beat Poetry habe, war mir das natürlich auch wichtig, sie zu besuchen. Allerdings war mir am allerwichtigsten, Lawrence Ferlinghetti zu treffen. Was mir natürlich nicht gelungen ist, weil er zur gleichen Zeit in Deutschland war, wie ich dort war. Da war ich doch sehr frustriert. Und das andere, was mir noch eingefallen ist, ist die Higginbottoms Buchhandlung in Chennai in Südindien, also im ehemaligen Madras. Das ist die älteste Buchhandlung Indiens von 1844, glaube ich. Das ist auch ein ganz besonderer Ort, vor allem, weil es irgendwie so eine Art Kapsel für sich ist, die völlig abgehoben von dem Drumherum irgendwie stattzufinden scheint. Also man kommt von dieser völlig wirren, irren, lebendigen, staubigen, riechenden Stadt irgendwie, diesem Chennai, kommt man in diese Tür rein und es ist ruhig, es ist lauter Bücher, es ist ganz soft irgendwie, man hat Zeit, die Zeit scheint verlangsamt zu sein in diesem Ort. Und es ist dieses British, das auch British Feeling, was man dort irgendwie hat und es ist auch vom Äußeren eine spezielle Buchhandlung.
Meine, die ich unbedingt mal besuchen wollte und auch besucht habe, ist in Paris. In Paris gibt es ja zwei, also geschichtlich sehr bekannte Buchhandlungen, das Les Amis, La Maison des Amis des Livres, genau so, die Adrienne Monnier gegründet hatte. Und dann natürlich dieses berühmte Shakespeare and Company von Sylvia Beach, die ja den Ulysses als erste herausgegeben hat. Und ich wollte unbedingt mal zu Shakespeare and Company. Die sind ja im Ersten Weltkrieg, also als die Deutschen Paris besetzt haben, hat sie diesen Buchladen in einer Nacht- und Nebelaktion geschlossen, um die Werke vor den Deutschen zu retten, hat die irgendwo auf dem Dachboden versteckt. Sie ist aber nach dem Krieg nie wieder eröffnet worden. Nach Sylvia Beachs Tod hat ein amerikanischer Buchhändler, der in Paris auch eine Buchhandlung hatte, George Whitman war das, seine Buchhandlung zu Ehren von Sylvia Beach in Shakespeare and Company umgenannt in den 60er Jahren. Und da bin ich dann mal hingegangen und habe mir das angeguckt. Und ansonsten waren natürlich auch so diese Bukinisten an der Seine. Das fand ich auch immer so einen ikonischen Buchort, wo ich auch heute, wenn ich in Paris bin, ganz, ganz gerne noch hingehe.
Dann gehen wir doch nochmal ein bisschen tiefer in das Thema Bücher rein. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr Buchhandlungen macht, dass ihr schon auch eine bestimmte Beziehung zum Thema Buch habt. Und das würde mich mal interessieren, was ist das für eine Beziehung? Was bedeutet das Buch als Objekt eigentlich für euch noch? Warum ist das irgendwie wichtig? Warum braucht man das heute noch? Ihr könntet ja auch sagen, kann man eh alles online, kann man auch auf E-Book-Readern. Wozu braucht man eigentlich überhaupt heute noch Bücher? Also was ist euer Ansatz oder euer Gefühl dazu zum Buch, zum Objektbuch?
Ich denke, so ein Buch kann auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen wirken, aber das Haptische oder das ein Objekt wirklich in der Hand zu haben, ist, finde ich, wahnsinnig ein wahnsinnig tolles Erlebnis und gehört zum Buch dazu. Also man kann natürlich, also gerade wir Buchhändler kriegen ja zum Teil diese Leseexemplare dann auch vorab elektronisch und ich merke immer, ich lese das zwar dann schon auch, klar, passiert auch mal, dass man im Urlaub viele Leseexemplare dabei hat und alles ist doof und dann muss man sich doch wieder ein elektronisches irgendwie, also man seine Zeit damit nicht verbringen will, was Blödes zu lesen, aber ich merke, es bleibt bei mir nicht so im Kopf, genauso wie bei Hörbüchern, die ich tatsächlich manchmal gerne auch höre, denke, jetzt kann ich dann auch diese Neuerscheinung noch vielleicht irgendwie merken, mir reinziehen sozusagen, weil es ist ja ein unglaubliches Pensum, was man lesen muss immer. Aber es ist was anderes, ob ich es in der Hand habe und gelesen habe oder nicht. Also und das ist sowohl, es hat wahrscheinlich wirklich mit diesem Räumlichen zu tun, dass man eben weiß, wo ist man im Buch. Und dann gibt's aber auch wirklich diesen diesen haptischen, diesen Genussaspekt, ein solches Buch in der Hand zu haben. Ne? Also ich meine, nicht umsonst gibt es immer noch die andere Bibliothek, die einfach unglaublich toll ist mit diesen Büchern im Schuber. Es gibt diese tolle Naturkundenreihe, die
Judith
Schalanski, genau, S, ich war nur S, was habe ich das Alphabet schon wieder räumlich, genau, die Judith Schalanski rausgibt, das gehört einfach dazu, ne? E-Books gehen natürlich irgendwie, aber es bleiben Aspekte vom Buch auf sehr vielen Ebenen hängen. Also, beziehungsweise nicht hängen, also gehen verloren, so rum.
Ja, okay.
Ja, ich kann da Ines eigentlich nur zustimmen. Mir geht es da ganz ähnlich. Ich glaube, dass das Lesen in einem physischen Buch ein ganz anderes Leseerlebnis und Lesevergnügen auch ist, als wenn man wirklich auf den Bildschirm schaut oder wie, also auf was anderes Digitales irgendwie zugreift oder zurückgreift. Und ich glaube, ja, dass wirklich dieses Haptische, wie du eben schon gesagt hast, eine ganz große Rolle spielt, dass man es wirklich in der Hand hat und man weiß, wo man ist im Buch. Und es ist ja auch so, also ich finde es einfach so unglaublich schönes Objekt, wenn es auch noch gut gemacht ist und schön gebunden mit einem schönen Cover und man das Gefühl hat, ein Verlag hat sich wirklich Gedanken dabei gemacht und viel Mühe reingesteckt, dann ist das was Besonderes.
Ja, ich habe mich immer ein bisschen gewundert über diese Objektifizierung von Büchern, weil tatsächlich habe ich Bücher anders gelesen und zwar vor allem über den Inhalt. Also mich war der Inhalt wichtig, die Form war mir relativ unwichtig, zumal auch meine Buchhändlermutter, der war das halt immer sehr, sehr wichtig, diese äußere Form. Ja. Und da war es wichtig, wenn ein Buch gelesen war, sollte es möglichst so aussehen wie vorher, also quasi ungelesen. Das habe ich nie hingekriegt. Also bei mir haben Bücher Ecken und Kanten, da fliegt da mal der Kaffee drüber und ich benutze die als Gebrauchsgegenstände, ja. Und ehrlich gesagt, ich mag die sogar, wenn ich die gebraucht dann kaufe, wenn die diese Spuren teilweise haben, dass sie benutzt sind. Und dann frage ich mich auch noch, was ist eigentlich dann wirklich der Unterschied zum E-Book? Also im E-Book ist ja auch, hat man ja in der Hand, man kann es ja relativ ähnlich lesen wie ein normales Buch. Es ist ja.
Also ich glaube, das ist tatsächlich, also die Lehrer gehen ja auf die Schüler zu und sagen, ihr habt unterschiedliche Formen des Lernens. Es gibt die visuellen Typen, es gibt die was weiß ich was für Typen und so weiter. Und dann möglicherweise hat das auch damit irgendwie zu tun. Ich kann es mir wirklich besser merken, auch inhaltlich. Natürlich geht es um den Inhalt des Buches und ein schön gemachtes Buch, wenn der Inhalt Quatsch ist, interessiert mich also jedenfalls nicht als Gesamtobjekt, dann wenn als gemachtes Objekt. Insofern ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich das so lesen kann oder es nur ein E-Book ist. Ich finde auch, dass die Einzigartigkeit des Objektes Buch total wichtig ist. Und das geht eben nur über das Physische. Ja. Denken wir jetzt, also keine Ahnung, auf dem iPad, auf dem Handy, wo auch immer ich mein E-Book lesen kann, da mache ich halt auch Instagram und Facebook und gucke Nachrichten und was weiß ich was. Aber dieses Moment, ich nehme dieses Buch und wie, keine Ahnung, als Kind zieh die Decke über den Kopf und mach die Taschenlampe an. Das kriegt eine Einzigartigkeit dadurch noch.
Ja.
Das, die anderen Gegenstände sind ja multifunktional irgendwie.
Machen wir natürlich trotzdem Gedanken, wie geht das quasi weiter? Also wie wird das weitergehen auch mit der jungen Generation? Mhm. Aber zunächst einmal wollte ich noch, bevor wir das vertiefen, nochmal zu euch kommen und eurer Buchhandelskarriere, die ist ja auch so ein bisschen ungewöhnlich jeweils, habe ich das Gefühl, ihr, wenn ich richtig verstanden habe, seid ihr keine gelernten Buchhändler, sondern ihr seid sozusagen...
Ich war auch nicht. Du auch nicht. Okay, du bist auch so ein Außerirdischer.
Sondern Quereinsteiger in diesem Business, ja. Und vielleicht könnt ihr einfach mal erzählen, wie ihr dazu gekommen seid und warum. Ich glaube zum Beispiel, Ines, du hast sogar einen Doktortitel, ne? Oder?
Ja.
Ja. Du bist ja studierte
Germanistin.
Auch, ja,
Literaturwissenschaftlerin.
Ja. Also was hat dich am Buchhandel gereizt?
Also das ist ehrlich gesagt totaler irgendwie ein Zufall gewesen und dann doch auch wieder nicht. Also als ich Literaturwissenschaft studiert habe, und das ist mir erst wieder eingefallen, als ich jetzt auf einmal im Buchhandel gelandet bin, dann wird ja immer wieder so gefragt, was machst du denn damit? Also ich hatte tatsächlich auch ein Jahr Architektur studiert. Meine Eltern waren beide Architekten. Ich musste mich davon lösen und wollte endlich das machen, wofür ich immer gebrannt habe, lesen. Und die haben natürlich auch immer gefragt, um Gottes Willen, was macht man denn damit? Ne? Und so wird man also dauernd gefragt. Und ich dachte, ach komm, sag ich einfach. Also es gab natürlich viele Antworten, aber unter anderem gab es auch immer die Antwort, so eine Buchhandlung Lesecafé. Es gab wahrscheinlich diesen Wunsch ganz tief drin immer. Und ich habe aber erstmal Literaturwissenschaft studiert und habe dann ein Volontariat in einem Verlag gemacht, in einen Wissenschaftsverlag und habe dann bewusst nochmal gesagt, nee, dieses Volontariat war mir etwas, keine Ahnung, nicht interessant genug. Also ich mache nochmal die Doktorarbeit und habe dann als freie Lektorin relativ lang gearbeitet. Also erstmal parallel zur Doktorarbeit und als ich nach Frankfurt gezogen bin, das war eine Zeit, als Suhrkamp weggegangen ist, Eichborn ist hat Insolvenz angemeldet, für die habe ich dann zwar noch was gemacht, aber da wurde gleich der erste Auftrag dann mal nicht bezahlt. Also insofern, das war keine einfache Zeit so als freier Lektor oder freie Lektorin. Das ging zwar irgendwie, aber es war eher Zufall, dass dann die Autorenbuchhandlung jemanden gesucht hat und ich dann lange überlegt habe, wen kenne ich denn da, wen könnte ich denn da mal zu denen schicken, bis ich quasi mich selbst einfach mal vorgestellt habe und gesagt habe, vielleicht wollte ja auch mich so irgendwie, ne?
Also das geht dann, dass man kann dann zu so einer Buchhandlung hingehen und auch wenn man jetzt quasi diese Ausbildung nicht hat, dann ist es trotzdem okay. Also das macht.
Also es gibt sicher sehr viele Bereiche, die ich sträflich vernachlässige noch. Ja. Und jetzt ist ja eine unserer Geschäftsführerin Barbara Determann, die den Laden ja auch mit begründet hat, tatsächlich in Ruhestand gegangen und es kommt dann jetzt immer mehr auf mich zu, aber im Moment läuft es noch irgendwie. Also das man heißt, kann das so irgendwie,
Learning by Doing.
Genau, es ist ein Learning by Doing. Ja. Auch Barbara Determann ist keine ausgebildete Buchhändlerin gewesen, aber wir gucken dann schon, dass im Team vielleicht so ein, zwei irgendwie, die das wirklich gelernt haben und vielleicht bei manchen Sachen dann auch uns nochmal auf die Finger gucken.
Ja, das ist natürlich auch gut, im Team zu arbeiten.
Wie lange bist du schon in der Buchhandlung?
Ich würde jetzt einfach mal sagen 5 Jahre, aber vielleicht sind es sogar auch 6, 7, 5. Mhm.
Ja, und wie war das bei dir?
Noch krasser, oder? Eine Buchhandelsausbildung und dann gleich eine Buchhandlung übernommen.
Das klingt so ein bisschen nach einem Kamikaze-Unternehmen.
Ja, also wurde natürlich nochmal kamikaziger durch den Zeitpunkt der Übernahme, aber ich bin auch klassische Literaturwissenschaftlerin, Ines, habe Germanistik und Romanistik in Frankfurt studiert und habe mich da irgendwie so durchgewurschtelt durch dieses Studium und dachte, irgendwas wird schon um die Ecke kommen, weil mein Umfeld auch ähnlich war wie was machst du da und was machst du eigentlich später damit? Und dann bin ich ja glücklicherweise wirklich vom Studium in meinen ersten Job und das war das Literaturhaus Frankfurt und das war großartig, also es hat total Spaß gemacht und ich war da gerne und war da aber auch lang, ich war da 8 Jahre, fast 9 meine ich.
Was hast du da konkret gemacht?
Ich habe da vor allem Bildung und Vermittlung für Lehrkräfte und Kinder und Jugendliche gemacht, habe dort das Kolleg Schöne Aussicht geleitet, das Literaturhaus Frankfurt für Lehrer und war natürlich aber auch so im Tagesgeschäft, also abends beim Einlass oder an Moderation und durfte viel machen, das war toll. Es regte sich dann aber in mir schon dann so ein bisschen länger der Wunsch, selbstständig zu sein. Und meine Eltern sind beide selbstständig oder haben lange selbstständig gearbeitet. Und ich bin wirklich so ein Kind von Selbstständigen. Und das ist auch überhaupt nichts, was mir Angst macht, weil ich oft gefragt wurde so in meiner oder vor meiner Gründung, wie, du willst dich selbstständig machen? Und das heißt ja immer selbst und immer ständig, was tatsächlich auch stimmt. Aber und hast du keine Angst, das finanzielle Risiko und und irgendwie das war aber mal alles okay für mich. Also ich habe mich, also alles andere hat überwogen sozusagen, die Freude und dass ich das wirklich machen will und die Lust darauf. Und dann hatte ich eine Gründungsberatung angefangen, weil ich nämlich ursprünglich dachte, ich gründe eine Buchhandlung neu. Dann kam quasi über Zufälle, kam ich zu der Info, dass Frau Fischer, das ist die vorherige Inhaberin der Steinmetzschen Buchhandlung, die nun auch schon, ich glaube so an die 70 Jahre alt war, quasi verkündete, dass sie eine Nachfolge sucht. Und dann habe ich mich ins Gespräch gebracht. Also ich habe wirklich, es gibt auf der Internetseite vom Börsenverein gibt es so eine Buchhandlungsbörse sozusagen. Da kann man inserieren. Und da hatte sie inseriert. Und ich bin wirklich, ich habe das gelesen und ich wohne gegenüber von der Buchhandlung. Und ich bin wirklich aus der Haustür raus und bin zu Frau Fischer und habe gesagt, ich habe es gelesen, ich bin da, haben Sie Lust, wollen wir mal reden. Mhm. Wir kannten uns ja nun auch ein bisschen, weil ich ja Stammkundin war und dann hatten wir ein erstes Gespräch und das hat echt so dermaßen gepasst mit uns beiden, mit dass sie sich vorstellen konnte, an mich quasi zu übergeben und ich mir vorstellen konnte, es genauso zu übernehmen. Und dann folgte aber ein langer Prozess nochmal aus Gründungsberatung, Businessplan schreiben, Finanzen aufstellen, immer wieder in Gesprächen mit Frau Fischer. Und dann irgendwann habe ich den Kaufvertrag unterschrieben im Februar 2020, als man quasi so entfernt aus China hörte, dass da irgendwas rumgeistert und wir alle noch das so ein bisschen belächelt haben, was da so in China abgeht. Und dann hatten wir in dem Kaufvertrag festgemacht, dass der 1. April die Übergabe ist und am 17. März war ja dann quasi Lockdown und ja, jetzt lache ich drüber, aber am 17. März waren wir nicht zum Lachen zumute, weil es natürlich erstmal ein Schock war, weil bei mir erstmal im Kopf rumging, okay, super, ich habe jetzt 54.000 Euro Schulden aufgenommen über ein KfW-Darlehen. Ich habe jetzt, okay, das ist jetzt so finanzielle Ruin, wirtschaftliche Ruin meiner Familie. Herzlichen Glückwunsch, Lisa, ja, hast du super gemacht. Und dann merkte man halt quasi, dass es geht, dass wir irgendwie durch diesen Lockdown kommen, nämlich aufgrund der Kundenbestellung und der großen, großen Solidarität und natürlich auch, weil wir uns dann relativ drauf eingestellt haben. Aber genau, und ja, es war natürlich eine total verrückte Übernahme, die ich mir eigentlich auch anders gewünscht hätte.
Mhm.
Ja.
Also das klingt schon nach einer wirklich sehr abenteuerlichen Geschichte, muss man sagen. Eigentlich träumt man manchmal ja von sowas, man läuft einfach in den Laden rein, hey, ich kann das und dann wird man angenommen und man denkt immer, das ist irgendwie so Fantasie, irgendwie sowas gibt es gar nicht in der Wirklichkeit, aber offensichtlich gibt es das in dem Fall ja doch. Und natürlich, da würde mich natürlich jetzt auch interessieren, wie habt ihr es denn dann konkret geschafft oder wie hast du das dann konkret geschafft, in dieser Pandemie sozusagen noch über Wasser zu bleiben?
Ich denke, das ist bei den meisten kleinen Buchhandlungen, zumindest weiß ich jetzt von keiner in Frankfurt oder Offenbach, die nicht relativ gut durch die Krise gekommen ist und wie Lisa gerade schon sagte, was mit der Solidarität der Kunden zu tun hat, die sich, glaube ich, in dieser Zeit, zumindest in der Anfangszeit, sehr bewusst gemacht haben, dass sie nach der Pandemie eine Stadt haben wollen, die von kleinen Läden noch durchdrungen ist. Also, dass die kleinen Läden einfach weiter existieren sollen, auch Buchhandlungen weiter existieren sollen. Sie haben bemerkt, dass die kleinen Buchhandlungen oder dass das Netz der Buchhandlungen so aufgestellt ist und die Lieferanten, dass sie die Bücher genauso schnell bzw. schneller haben als über Amazon. Also es ist schon ein Bewusstsein von den Kunden da gewesen, die ja auch die wahnsinnig nett waren irgendwie auch, die natürlich auch viel Beratung gesucht haben, dann per Telefon, per Mail auf einmal. Dann haben wir natürlich wie fast, also ich kenne eigentlich alle Buchhandlungen, die dann mit dem Fahrrad das ausgefahren haben. Dann hat man natürlich letztes Jahr das Glück gehabt, dass das Wetter fantastisch war, anders als dieses Jahr. Wenn wir dieses Jahr einen Lockdown gehabt hätten, bei diesem ganzen Regen, sehr grauenvoll gewesen, aber das ging, ne? Also sind mehrere Faktoren zusammengekommen. Natürlich hat man auch unendlich viel gearbeitet, weil es natürlich doppelt Arbeit bedeutete, ne? Also du hast nicht einfach einen Kunden, der kommt und will ein Buch, sondern du hast einen Kunden, der ruft an und will ein Buch und dann muss man eine Rechnung schreiben. Und das ist halt jetzt, unser Laden ist nicht auf Rechnungsschreiben ausgelegt. Das ist irgendein absurdes System, wie jeder von uns irgendwie sich denkt, so schreibe ich jetzt mal eine Rechnung. Aber es ist halt nicht darauf ausgelegt, keine Ahnung, 100 Rechnungen am Tag zu schreiben. Das heißt, es gab Tage, die haben wir uns natürlich unterschiedlich aufgeteilt. Da saß ich nur hinten an diesem beschissenen Computer und habe Rechnungen geschrieben von morgens bis abends. Also es war ein komplett anderes Buchgeschäft auf einmal und so, wie man es eigentlich nicht haben will. Und trotzdem war es natürlich super, dass es so gelaufen ist, weil so sind wir durch die Krise gekommen.
Ja, also bei uns war es ähnlich. Ich vergleiche kleine Buchhandlungen immer so ein bisschen mit so kleinen wendigen Segelbooten oder irgendwelchen Schiffen, die, also der Wind dreht sich anders und wir können den Kurs ändern. Mhm. Und ich glaube, das war einfach sozusagen das Gewinnermoment all der kleinen Buchhandlungen, die wirklich dann, also ich habe wirklich einen Freund angerufen und habe gesagt, leih mir dein Lastenrad für die nächsten Lockdown-Wochen. Und das hat er gemacht und dann konnte ich Bücher ausfahren. Und so sind wir da irgendwie auch durchgekommen. Und ja, für mich war das natürlich dann auch nochmal ein härterer Einstieg irgendwie, ne, weil das war eine geschlossene Buchhandlung, in die niemand rein wollte. Es war ein Team, das mich als Chefin nicht kannte. Also es war echt stimmungsmäßig schon eher so im Keller, muss ich sagen. Aber so vom Geschäft her sind wir wirklich gut durchgekommen. Und wir hatten auch Kunden, da merkte man, die brauchten dieses Buch nicht unbedingt in diesen 3 Wochen, oder 5 Wochen, die Buchhandlung geschlossen war. Das haben die gekauft, weil sie es kaufen wollten, um uns zu unterstützen. Mhm. Und das war natürlich schon einfach großartig. Mhm. Ja.
Du Wenn wir jetzt über euren Arbeitsalltag reden, ihr habt aber trotzdem zwei sehr unterschiedliche Arbeitsstrukturen, ne? Ihr seid ein Kollektiv, wenn ich das richtig verstehe. Und bei euch ist es so,
ich bin Einzelunternehmerin.
Einzelunternehmerin und die Chefin und ja. So. Wie ist das zum Beispiel im täglichen Arbeiten? Ist bei euch im Kollektiv, wird alles gemeinsam entschieden und alles gleich aufgeteilt und alle Gewinne gleich aufgeteilt? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es ist natürlich, also insofern du hast es sehr schön beschrieben, so kleine Läden sind wie so wendige Boote. Und das ist natürlich durch eine kollektive Struktur. Wir sind jetzt 6, damals waren wir 7 während der Corona-Krise. Ist das natürlich in gewisser Weise, könnte man denken, ausgebremst, weil wir natürlich alles immer gemeinsam besprechen müssen. Aber wir sind dann schon auch realistisch und sagen dann manchmal, wenn 3 das jetzt besprochen haben, dann ist es auch gut. Na klar, es ist anders, wenn jetzt irgendwelche Regeln besprochen werden, als der Laden wieder aufgemacht hat. Wie ist es mit Maske, wie viele Kunden können rein und so weiter. Das besprechen wir dann schon zusammen. Also man muss einfach ein bisschen Gewicht. Ist das etwas, was wir wirklich gemeinsam besprechen müssen? Oder sind das Dinge, die jetzt auch nur 2, 3, die gerade am Tag da sind, kurz mal entscheiden können. Ne?
Und wirtschaftlich ist es so, kann man so sagen, entweder wir gewinnen alle gemeinsam oder wir gehen dann auch alle gemeinsam baden.
Genau, also tatsächlich verdienen wir alle, also der Stundenlohn ist für alle identisch. Und es gibt zwar in dieser GmbH 2 Geschäftsführer irgendwie und im Moment arbeiten wir wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, aber eigentlich, also selbst das ist relativ gleich verteilt, genau.
Also ich würde sagen, so von der Arbeitsweise her ist es jetzt bei uns ähnlich. Also ne, es gibt Sachen, die muss ich nur wissen oder da ist es okay, wenn ich die nur weiß. Es gibt aber viele, überhaupt eine Buchhandlung und ist eh ein Ort und wenn man ein kleines Team ist, da muss man eh sich viel absprechen und besprechen. Und vieles ist auch so, dass jeder von jedem irgendwie wissen muss, was sie gerade macht oder so. Aber ich trage natürlich sozusagen die wirtschaftliche Verantwortung als Einzelunternehmerin, spüre das aber gar nicht so. Also oder verdränge das auch manchmal und habe quasi angestellte Kolleginnen, die in der Buchhandlung arbeiten, die ich so auch letztes Jahr allesamt übernommen habe und halten konnte jetzt über die 1,5 Jahre. Und ich glaube, die hätten letztes Jahr wahrscheinlich auch zum Teil auf ihr Gehalt und auf ihren Lohn verzichtet, weil die zum Teil seit den 70er Jahren in dieser Buchhandlung sind und ihre Ausbildung dort gemacht haben. Und auch so bin ich jetzt, glaube ich, nicht so die harte Chefin, die jetzt so die krassen Ansagen macht im täglichen Geschäft. Und kontrollieren ist jetzt auch nicht so meins. Ich liebe Eigenverantwortung über alles und liebe es, wenn meine Mitarbeiterinnen das genauso sehen und genauso arbeiten. Und im Grunde genommen muss man ja auch sagen, dass, also ich bin ja die einzige nicht gelernte Buchhändlerin und sie können es zum Teil halt auch einfach besser und wissen es besser. Und da bin ich sehr viel mehr auf sie angewiesen als sie auf mich.
Ihr habt jetzt eben gemerkt, wie so eine Krise plötzlich irgendwie ganz unerwartet irgendwie kommen kann. Aber natürlich gibt es ja jetzt schon lange irgendwie eine Veränderung in den Lesegewohnheiten. Also ich habe den Eindruck, tatsächlich eben auch wirklich jüngere Menschen, sogar jüngere Autoren, die ich kenne, die schreiben noch, aber die lesen nicht mehr. Ja, also es ist ganz komisch. Oder nur noch sehr reduziert und wenn, dann vielleicht ein E-Book. Also da ändert sich ja auch perspektivisch was. Wie wollt ihr euch quasi für die Zukunft aufstellen, für diese Änderungen, die ja weitergehen werden? Also auch wenn ihr jetzt gut durch die Krise gekommen seid, wird das ja trotzdem in irgendeiner Form weitergehen. Gibt es da neue Ansätze? Muss man da neu denken, eben dass man Buch und eben Buchcafé, also als sozialen Ort noch stärkt oder mit Veranstaltungen zum Beispiel agiert, dass man Leute dann, also Buchveranstaltungen reinholt? Oder was sind da eure Konzepte, mit so den Problemen umzugehen?
Also ein Konzept habe ich mir jetzt noch nicht erarbeitet, wie ich mit den Problemen umgehe. Ich finde dass ja gefühlt seit 20 Jahren das Buch totgesagt ist und es lebt immer noch. Also ich bin manchmal so ein bisschen diese Diskussion leid, wie lange wird es das Buch noch geben und stirbt es nicht bald aus? Es gibt bestimmt Bewegungen dorthin, aber ich glaube, vor 20 Jahren haben Kinder auch vielleicht weniger gelesen oder dann müsste man sich Und wenn man das ändern will, sollte man sich mal den deutschen Literaturkanon in der Schule angucken, dann wüsste man auch spätestens dann, woher es eigentlich kommt.
Hm. Weil Sie Juli C. mal wieder lesen müssen?
Warum? Nee, ja, weil ich mich frage, wo zum Beispiel auch die ganze Literatur ist von Sascha Stanisic, Theresia Mora, alle, die quasi mit Migrationshintergrund in Deutschland schreiben und die ja beispielsweise in Offenbach überall in den Gymnasien und Klassen oder Gesamtschulen sitzen und das alles nicht zum Lesen bekommen. Ja. Also spätestens da müsste man sich eigentlich mal fragen, wie ziehe ich mir eigentlich meine Kinder und Jugendlichen heran, mit welcher Literatur? Und da kann ich mich auch wirklich in Rage reden, weil ich finde das wirklich wahnsinnig unverantwortlich und mir hätte man in der Oberstufe mit Effi Briest auch schon fast und quasi das Lesen vermiesen können oder mit Robert Musil oder so. Ne? Also das ist einfach, ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube wirklich, es hat viel, viel auch mit Bildungserziehung sozusagen zu tun, ob wir das Buch weitererhalten können. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel nachzuholen, aufzuholen oder überhaupt mal irgendwie anzugehen. Das ist aber natürlich dann auch wiederum wahrscheinlich abhängig von einzelnen engagierten Lehrkräften, die sich dem irgendwie verschreiben.
Aber du hast ja, glaube ich, auch eine sehr traditionelle Buchhandlung da jetzt übernommen.
Ja.
Ja. Und gibt es da trotzdem irgendwie Ideen, da irgendwas zu verändern? Oder ist es gerade dieses traditionelle Moment, wo du sagst, das ist das, was die Leute eigentlich möchten und was sie auch erhalten möchten?
Naja, traditionell in dem Sinne, dass sie ja quasi die älteste, also was ich jetzt als traditionell empfinden würde in dieser Buchhandlung, ist, dass sie die älteste der Stadt ist und dass wir natürlich eine große Stammkundschaft haben, die auch eher sozusagen dem Altersdurchschnitt oder dem höheren Altersdurchschnitt angesiedelt ist. Ich glaube schon, dass man sich anderen Zielgruppen öffnen muss und was wir auch in der Buchhandlung gemacht haben, mir war beispielsweise klar, dass ich den Kinder- und Jugendbereich ganz anders aufstelle, weil ich einen großen Zuzug von Familien in Offenbach entdecke oder beobachten kann und sehe, ah, das sind die, wo die kann ich wahrscheinlich irgendwie noch in meine Buchhandlung kriegen mit ihren Kindern, wenn ich jetzt wirklich ein gutes Sortiment in mir erarbeite und mir so ein bisschen Ruf erarbeite, dass wir jetzt so einer kleinen speziellen Kinder- und Jugendbuchhandlung irgendwie auch werden, was tatsächlich in den anderthalb Jahren auch schon so ein bisschen so geworden ist. Also ich glaube, man darf halt nicht stehen bleiben, sondern muss sich auch dem Neuen irgendwie stellen und das E-Book jetzt auch nicht verteufeln, sondern dann kauft halt jemand das E-Book bei uns in der Buchhandlung. Das ist ja völlig in Ordnung. Und man sollte auch Veranstaltungen irgendwie organisieren können, wenn jetzt Corona-Zeiten wieder vorbei sind. Ich glaube, das Erlebnisbuch und Lesung wird auch immer wichtiger oder ist ja sowieso schon wichtig. Aber ich glaube, fast nichts geht auch über das Gespräch und Schwätzchen in der Buchhandlung, um wirklich jemanden zum Lesen zu bringen. Und man muss einfach als Team und als Ort offen sein für die Menschen, die da reinkommen und keine Vorurteile oder irgendwelche Vorbehalte haben. Und ich glaube, wenn das die Leute merken, dann trauen sie sich rein. Also das ist in Offenbach ja ein bisschen spezieller. Es gibt viele mit geringen Deutschkenntnissen. Die haben wirklich eine Hemmschwelle, zu uns in die Buchhandlung zu kommen.
Heißt das zum Beispiel auch, dass ihr fremdsprachige Bücher mehr anbieten könntet?
Könnten wir bestimmt, ist ein anderes Thema, die zu besorgen und auszusuchen, könnten wir bestimmt, aber wenn wir von Offenbach reden, dann reden wir, glaube ich, von 160 Nationen, das können wir überhaupt nicht leisten. Nee, es geht wirklich eher darum, zu zeigen, wir sind ein Ort, an dem könnt ihr reinkommen, auch ohne, dass ihr jetzt gut Deutsch sprecht und dann könnt ihr aber euren A2 Deutschkursbuch kaufen. Ne? Also ich glaube, diese Offenheit und gerade in Offenbach ist so eine Stadt, wo man einfach wirklich zeigen muss, hier ist der Ort, hier darfst du sein. Also wir kommen einfach rein.
Und wie ist es bei dir, Ines? Macht ihr noch andere Sachen jetzt, um da neue Zielgruppen zu erreichen?
Oder? Also es ist natürlich während der Pandemie quasi fast unmöglich. Ne? Veranstaltungen sind tatsächlich etwas, was ich wahnsinnig toll finde und wichtig finde, auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, aber natürlich auch um mit Kunden länger ins Gespräch zu kommen, weil die Kunden, wenn sie zu uns kommen, haben häufig ein bisschen mehr Zeit. Also in die Buchhandlung gehen, dann wollen sie auch mal stöbern und vielleicht auch mal reden, aber man selbst ist halt dann leider da doch an seinem Arbeitsplatz und hat nicht so viel Zeit. Und auch dafür sind Veranstaltungen wichtig, um ja natürlich auch über die Themen, die man dann an so einem Abend mal bespricht, das sind ja keine klassischen Lesungen irgendwie, sondern sind immer Diskussionsabende, Das ist total wichtig und das fehlt wahnsinnig, finde ich. Also das ist wirklich, wirklich schrecklich. Es hat auch überhaupt keinen Sinn, als kleine Buchhandlung, finde ich, oder also wenn man Lust hat, kann man das natürlich machen, dann auch tatsächlich im Netz irgendwie Buchbesprechungen. Wir haben jetzt auch so eine Freitagsempfehlung während der Pandemie gemacht, aber diese Klickzahlen sind so gering und man ist so übersättigt in diesen Angeboten, dass ich jetzt als kleine Buchhandlung das relativ irrelevant finde, dass es ein Literaturhaus es macht, das ist toll, dass es neue Formate irgendwie gibt, aber nicht, also das fand ich nicht so sinnvoll und glaube ich auch nicht, dass wir damit jetzt junge Zielgruppen erreichen, ne, die immer weniger lesen. Ich sehe das ein bisschen, wie Lisa auch gesagt hat, das sind also einfach wahnsinnig viel verschiedene Momente, die da reingreifen. Das ist eben auch ein gesellschaftliches Problem, dass Literatur einfach nicht mehr geschätzt wird. Wir haben jetzt im Westend kein Problem mit Schwellenechsen der Leute. Da ist aber die Frage, ob die Leute wirklich immer die Bücher lesen. Ich glaube, ja, zum Teil schon, aber es ist bei uns sicher auch noch irgendein Objekt des, um Unterschiede zu markieren, ein Luxusobjekt oder was weiß ich was.
Bürgerliche Kultur,
genau,
selbstverständlich.
Genau, das ist da im Westend einfach gegeben, aber damit haben wir natürlich noch nicht die jungen Leute angesprochen. Also meine große Tochter macht jetzt Abitur. Es gibt einen einzigen Leistungskurs Deutsch. Einen einzigen, ne? Und das ist einfach, es ist traurig und insofern finde ich natürlich, die müssen auch in der Schule, die sollen schon auch Literatur aus dem 18., 19. Jahrhundert kennenlernen, aber du hast natürlich vollkommen recht, man kann auch den Kanon erweitern und Julie C. steht so ein was weiß ich wie viel Mal drauf und man denkt, warum um Gottes Willen tagen die monatelang irgendwie da im Kultusministerium, dann kommt immer wieder dasselbe raus. Warum nehmen die nicht mehr was Neues? Und das geht natürlich auch weiter an den Unis, dass Germanistik ein Sammelbecken ist für alles, damit man die Arbeitslosenzahlen möglichst gering halten kann. Und da dürfen ja kein NC oder sonst was einführen. Germanistik darf jeder studieren und studiert jeder. Da gibt's einfach keine Wertschätzung der Literatur gegenüber. Es sei denn, es ist eben so ein Distinktionsmerkmal. Ich habe das Buch und ich habe es gelesen, das, was auf der Longlist steht oder sonst irgendwas. Das schon. Aber es ist keine... Also ja, das sind einfach viele, viele Aspekte, sich ernsthaft mit Literatur auseinanderzusetzen, hat, glaube ich, in der Gesellschaft gerade keinen großen Stellenwert. Das ist schon eher das Hobby und dürfen Frauen machen.
Wie wichtig ist denn so ein Ort für die Buchhandlung, an dem er ist, ne? Also ich habe jetzt schon gehört, Offenbach eher eine Herausforderung, zum offenen Ort zu werden. Das Westend eher im akademischen Umfeld, wo es vielleicht etwas leichter ist. Wie wichtig ist der Ort?
Ja, wahnsinnig wichtig, weil du gehst da ja rein und willst dich ja auch irgendwie wohlfühlen. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als in einen Laden zu gehen, wo du denkst, so, du bist beobachtet oder ich darf es nicht anfassen oder, ne? Also das kennt man ja von sich vielleicht manchmal so von kleinen Boutiquen oder so. So fühle ich mich manchmal. Dann denke ich so, oh Mist, meine Schuhe sind schon wieder dreckig, hätte ich mal vorher geputzt, so, ne? Also ich glaube, es ist total wichtig, dass man da locker bleibt und dass man zu einem Ort ist, an dem man sich einfach wohlfühlt. Das klingt jetzt so abgedroschen, aber es ist einfach so.
Da meinst du aber auch den Ort drumherum?
Den Ort,
also da, wo du angesiedelt bist.
Der Standort. Okay, ja, der ist natürlich, also ich weiß nicht, ob ihr so zu, kennt ihr so ein bisschen, du warst ja
ich
schon
mal besucht. Ich habe mal besucht und wir hatten auch schon damals darüber gesprochen.
Also ich bin ja in der Fußgängerzone, Frankfurter Straße, das ist quasi die Hauptstraße der Fußgängerzone. Meine Buchhandlung ist so ein bisschen... oder sehr mittig angelegt, wenn man sich jetzt die Länge der Straße anguckt und so ein bisschen, ja, der Nabel so ein bisschen dieser Straße. Und drumherum könnt ihr euch vorstellen, ist ganz viel Gastronomie, eine große Apotheke, ein Vielmann, dann aber auch so Billigläden, ein Blumenladen, wenn ich es jetzt böse sage, so nichts Besonderes. Und ja, also noch ein Chibo und so, ne? Also und ein Rossmann. Dann kannst du an einer Hand abzählen, was das Besondere, also was die besonderen Läden sind. Würde ich sagen, ist unsere Buchhandlung ein besonderer Ort und dann ist ein paar Meter weiter das Musikhaus André. Ist eines der ältesten Notenhäuser in Deutschland, glaube ich. Und dann gibt's noch ein Nähmaschinengeschäft, der auch irgendwie ist auch irgendwie ganz, ganz nett und urig und irgendwie besonders. So, und was machst du jetzt mit diesem Standort, ne? Und das ist ein Riesenproblem. Und ich rede da auch schon mit der Wirtschaftsförderung drüber und mit der Politik. Und gestern war ich bei der Mitgliederversammlung vom Gewerbeverein Offenbach, weil es einfach eine krasse Herausforderung ist. Da ist einfach Innenstadtentwicklung nötig, weil die Kunden kommen rein und sagen auch zum Teil, hier in die Frankfurter Straße, kann ich ja nicht mehr hingehen. Ist ja furchtbar, wie es jetzt. Ich komme nur noch ihretwegen in die Innenstadt. Ja. Und das kann es ja irgendwie nicht sein bei einer Stadt von 135.000 Einwohnern. Ja.
Das ist Fußgängerzone.
Fußgängerzone. Also
würde man doch eigentlich denken, Fußgängerzone mit viel Verkehr, viel anderen Geschäften ist doch eigentlich positiv.
Ja, und eine Fußgängerzone sollte irgendwie einladend sein und schön. Und tatsächlich ist sie es halt nicht besonders in Offenbach. Ja.
Aber denkst du zum Beispiel auch darüber nach, du hast dann da zum Beispiel ein anderes Laufpublikum als das, was vielleicht üblicherweise in eine Buchhandlung kommen würde, ne? Denkst du darüber nach, zum Beispiel dein Sortiment dementsprechend anzupassen?
Da kann ich nicht mithalten, weil es gibt auch in einem Einkaufszentrum um die Ecke gibt's ein Thalia. Und wenn ich jetzt quasi mein Sortiment anpassen wollen würde, ein Beispiel ist, dann müsste ich Mangas anbieten. Weil das ist die Laufkundschaft von Jugendlichen, die an meinem Laden vorbeiläuft, sich manchmal zu mir verirrt, in Anführungszeichen, und nach Mangas fragt. Die gibt's aber im Thalia und das kann ich auch überhaupt nicht leisten, weil ich habe überhaupt keine Ahnung von Mangas. Und wenn ich es machen wollen würde, hätte ich den Anspruch, es richtig gut zu machen. Und B, habe ich den Platz überhaupt nicht, weil wir 50 Quadratmeter Ladenfläche haben. Also wir sind ja relativ klein. Also von daher, glaube ich, bleiben wir tatsächlich eher so bei der gut sortierten allgemeinen Buchhandlung, die wir jetzt sind. Und eher nochmal mit einem kleinen Schwerpunkt wirklich auf Kinder- und Jugendbuch, was dann so ein bisschen das Besondere wäre. Aber im Großen und Ganzen ist es eine riesengroße Entwicklung nötig und meiner Meinung nach sind wir da 10 bis 15 Jahre zu spät in Offenbach und hätten eigentlich spätestens mit diesem Hafenneubau in Offenbach eigentlich irgendwie das miteinander verbinden müssen, dass da Leute aus Frankfurt hinziehen, aber ja, die wohnen da, aber die leben da nicht. Und das merkt man ganz, ganz bitter, wenn ich in meiner Kundenkartei, ich ganz selten Kunden, die im Hafenviertel wohnen. Das ist einfach ein Thema von Stadtentwicklung.
Bei euch ist es ja so, ihr seid im Grunde in so einem ganz durchgentrifizierten Viertel, ne? Da ist alles schon einmal passiert. Ein netter kleiner Kosmos, aber auch in der Nähe der Uni. Das heißt also, eure Kundschaft setzt sich wahrscheinlich viel aus so Bildungsbürgern, Bürgerinnen und Akademiker, Akademikerinnen zusammen. Und euer Sortiment ist dementsprechend, oder?
Also setzt sich aus Kunden zusammen, die, glaube ich, nicht so genau gucken müssen, ob sie jetzt ein Taschenbuch als Sommerlektüre mitnehmen oder dann doch lieber drei Hardcover gleich. Ne? Also das ist, klar, versuchen wir auch immer die Neuerscheinungen anzupreisen. Aber also das merkt man natürlich in diesen Kundengesprächen. Ich bin ja schon total glücklich, dass wir gegenüber noch eine Tankstelle haben, die so ein bisschen einen Kontrapunkt manchmal bietet in dieser ganzen sehr, sehr gut, also guten Nachbarschaft, wie du sagtest, sehr, sehr durchgentrifizierten Nachbarschaft. Aber klar, wir sind geschichtlich, ist das ja entstanden aus der Marxischen Buchhandlung und der Autorenbuchhandlung, also einer dezidiert linken Buchhandlung, aber liegt lange vor meiner Zeit, da kann ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, kann ich auch nur so erzählen, wie was mir immer zugetragen wurde, dass Joschka Fischer eben Gesellschafter der Marx-Buchhandlung war, Daniel Kohn-Bindet da immer wieder mal hinter der Theke stand und auch zum Jubiläum dort nochmal zur Diskussion war. Auch er kommt immer wieder zu uns in den Laden und ist noch Kunde, aber diese starke linke Orientierung ist in der Autorenbuchhandlung nicht mehr so stark, also nicht mehr so präsent, muss man schon sagen. Also wir haben natürlich einen Philosophie-Schwerpunkt, wir haben die Marx-Schriften, Marx-Engels-Schriften da, wir haben einen großen Politik-Schwerpunkt, aber natürlich auch einen sehr großen Bereich der Belletristik einfach. Ne? Und das ist in der Marx-Buchhandlung sicher noch mal ein bisschen anders gewichtet, also in der ursprünglichen.
Also das heißt aber, nur nochmal kurz, um das mit den Sortimenten abzuschließen, du sagst, ihr habt noch ein bisschen Kinder- und Jugendbuch als Schwerpunkt und ihr seid eher breit aufgestellt. Das heißt, es gibt jetzt auch, nicht,
ja,
es gibt jetzt nicht so dezidierte Schwerpunkte im Sortiment.
Also ich würde schon sagen, dass wir Philosophie und Politik einen sehr starken Schwerpunkt haben, Nationalsozialismus auch. Wir haben viel auch im Bereich von Antisemitismus, aber fehlt jetzt noch eine Klassismus-Ecke. Aber natürlich haben wir eine Gender-Ecke und natürlich haben wir, es gibt einfach wahnsinnig viele Bereiche und wir versuchen auch die Literaturwissenschaft abzubilden, Film und Medien, aber es ist relativ breit aufgestellt, ja. Also es ist jetzt nicht eine queere Buchhandlung, die sich vor allem darauf konzentriert, ja.
Mich würde in dem Zusammenhang nur interessieren, aus eigenem Interesse, wie ist es mit der Lyrik? Gibt es bei euch überhaupt Lyrik in den Läden?
Natürlich, wir haben tatsächlich eine große Ecke für Lyrik, aber ich muss gestehen, dass ich über Lyrik ein sehr emotionalen Zugang habe und keinen, über den ich groß reden kann. Also das ist so.
Nee, mich interessiert es, wie kann man eigentlich Lyrik in Buchhandlungen überhaupt verkaufen? Interessiert sich dafür irgendjemand?
Ja. Oder? Ja. Also es gibt schon Interesse, bei uns aber eher geringes. Ich glaube, man kann es gut verkaufen, wenn man weiß, wovon man spricht und über wen man da eigentlich gerade spricht. Jetzt irgendwie zu sagen, hier, das ist die neue Nadja Küchenmeister oder so, hier ist der neue Lutz Seiler, das reicht nicht. Ich glaube, so das Emotionale muss da so ein bisschen mit reinspielen, um das wirklich irgendwie gut verkaufen zu können. Also sie ist natürlich vertreten bei uns und ich würde auch nie eine Buchhandlung haben, wo kein einziges lyrisches Buch vorhanden wäre. Das fände ich wirklich ein Unding. Mhm. Aber bei uns tatsächlich in der Buchhandlung jetzt kein Schwerpunkt und leider verkaufsmäßig jetzt auch eher ein kümmerliches Dasein fast.
Also ich finde aber, die Menschen, die zu uns kommen und sich für Lyrik interessieren, sind meistens selbst große Kenner und also vertiefen sich einfach in diese Ecke und schauen nach Neuerscheinungen oder gucken nach, also ich meine, da leisten wir uns, wie ihr wahrscheinlich auch, Bücher, die da 5 oder 10 Jahre auch mal stehen, ne?
Das finde ich einen interessanten Aspekt irgendwie, dass also Lyrik bleibt dann bei euch länger stehen als zum Beispiel andere Bücher.
Also wir haben also auch im deshalb ist natürlich Nationalsozialismus auch ein Schwerpunkt. Also es gibt in allen Bereichen Bücher, die aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten längstens rausgeschmissen gehören, aber die drin bleiben.
Ja.
Ihr habt ja eben so ein bisschen über eure verschiedenen Sortimente gesprochen. Ich habe im Vorfeld zu unserem Podcast so ein bisschen recherchiert, also ob es derzeit viele Buchhandlungen gibt, die wirklich so einen einzigen Schwerpunkt haben. Man kennt ja so Krimi-Buchhandlungen. Ich glaube, das funktioniert noch ganz gut. In den 70er Jahren gab es unfassbar viele Frauenbuchläden. Das ist ja auch ein bisschen außer Mode geraten. Du hast eben gesagt, eine queere Ecke. Ich habe mal geguckt, ob es queere Buchhandlungen gibt. Gibt es aber nur online, habe ich gefunden. Aber meine Frage wäre, denn all das impliziert ja auch, die Buchhandlung ist einfach auch ein politischer Ort. Ein Ort der Diskussion, auch der emanzipativen Bewegungen, des Sichtbarmachens gesellschaftlicher Entwicklung. Bei eurer Geschichte müsste man das fast meinen, ne? Gilt das für euch auch, dass ihr sagen würdet, die Buchhandlung ist ein politischer Ort, Lisa?
Ja, auf jeden Fall. Allein weil ich das Sortiment bestimme und da Bücher reinstelle, die aus, wie du eben schon gesagt hast, wirtschaftlichen Gründen überhaupt keinen Sinn machen, die ich aber da haben will. Und ich würde sagen, meine Buchhandlung ist auf jeden Fall ein politischer Ort. Jetzt nicht dezidiert in irgendeine bestimmte Richtung, ja, das jetzt nicht, aber politisch in dem Sinne, dass man Themen sichtbar macht oder auch vielleicht Verlage sichtbar macht, die man in großen Buchhandlungen oder in Filialisten, in Ketten so nicht sehen würde, weil da einfach ein Großeinkauf gemacht wird und der wird quasi übers Zentrale irgendwie sozusagen gemacht. Und da hat man als kleine Buchhandlung schon viel mehr Gestaltungsmöglichkeit. Auch immer zum Beispiel mit einem Schaufenster oder so. Kannst du dich ja voll austoben. Ist ja super. Also da haben wir irgendwie, als George Floyd war, haben wir ein Thema quasi Aufklärung oder Antirassismus gemacht. Ja. Also du kannst ja sofort alle gesellschaftlich relevanten Themen kannst du ja aufgreifen. Und jetzt haben wir gerade eine Ecke zum Thema Demokratie oder Demokratieaufklärung für Kinder. Ja, super wichtiges Thema, kannst du sofort machen. Ja, kannst du in fast Wo kannst du das sonst machen oder besser machen als in einer Buchhandlung? Ja.
Genau. Also wir haben natürlich jetzt auch gerade ein Afghanistan-Fenster und hatten natürlich als die Diskussion zu Klassismus, Rassismus und so weiter ging, hatten wir auch dazu ein Fenster gemacht. Also genau, und da bestimmst du natürlich schon in deiner Auswahl der Bücher, was du in diesem, dann doch auch in diesem Stadtviertel ein bisschen diskutiert haben willst oder wo du denkst, okay, vielleicht wollen wir doch mal ein paar festgefahrene Meinungen ein bisschen in Frage stellen wollen. Ne? Insofern ist man natürlich ein politischer Ort, leider ohne die Veranstaltungen etwas weniger im Moment. Und man kann nicht nur durch die Auswahl der Bücher, die man einkauft, sondern auch die man für die Kunden bestellt, natürlich Einfluss nehmen. Also wir haben tatsächlich, das diskutieren wir aber dann auch eben an Ladensitzungen kollektiv, Bücher aus dezidiert rechten Verlagen versuchen wir dann schon, unseren Kunden klarzumachen, damit wollen wir nicht unser Geld verdienen. Es ist keine Zensur. Sie kriegen es ja überall. Sie können es auch in der DNB wahrscheinlich ausleihen, wenn Sie sich dafür interessieren, aber wir wollen damit kein Geld verdienen. Aber klar, also das ist jetzt nicht so, dass das wir als Kollektiv jeder dieselben Worte verwendet und wenn jemand der Meinung ist, naja, das ist ein guter Kunde und dem mut ich jetzt oder dem traue ich, dass der sich auch wirklich kritisch damit auseinandersetzt, dann redet man kurz drüber und bestellt es vielleicht doch. Ne? Also so. Aber
ja, da gab es ja auch mal so eine Diskussion, ne? Das ist diese Frage hatten wir jetzt gar nicht geplant, aber die würde mich sehr interessieren. Es gab doch mal diese Diskussion, ob man Bücher bestimmter Verlage oder bestimmter Autoren überhaupt in sein Sortiment stellt.
Genau. Ne? Also wir haben Sarrazin damals eben nicht nicht bestellt, also sowieso nicht ins Lager geholt. Also das eine ist natürlich eben dieser Einkauf als Neuerscheinung, der Kunde sieht es sofort, das andere ist, der Kunde kommt rein und will das Buch haben, was nicht da ist, und man bestellt es auf den nächsten Tag. Und dann, genau, das ist genau das, was ich meinte, wo wir damals gesagt haben, das brauchen wir nicht. Aber klar könnte man natürlich da jetzt auch kritisch sagen, wie soll ich mir da überhaupt ein Urteil erlauben? Ich muss Sarrazin dieses Buch auch, also jedem Menschen wieder von neuem die Chance geben. Und eigentlich müsste ich mich jetzt erstmal intensiv damit auseinandersetzen und dann ein ganz klares Urteil fällen, ja auch. Insofern sind das natürlich Diskussionen, macht man es oder macht man es nicht.
Ja, ich finde das auch schwierig, da irgendwie Zensur zu betreiben oder zu sagen, das bestelle ich jetzt nicht oder will ich nicht im Laden haben oder damit will ich kein Geld verdienen, weil gut, Sarrazin war jetzt vor meiner Zeit, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe jetzt gerade kein aktuelles Beispiel, was jetzt so in die Richtung gehen würde. Aber
ja, man könnte natürlich diverse Corona-Verschwörungstheorie-Publikationen, gibt es ja auch
unendlich aber viele. Aber um da jetzt wirklich einer Kundin oder einem Kunden zu sagen, nee, das bestelle ich Ihnen jetzt nicht, weil dann hätte ich an mich den Anspruch, dass ich selber gelesen hätte und eine Begründung hätte, warum ich es nicht bestelle. Ja. Und jetzt einfach zu sagen, nee, das kommt jetzt aus dem Kopfverlag oder woher auch immer oder so, deswegen ist es jetzt ein No-Go, finde ich schon schwierig, weil wir eben auch irgendwie, wir stehen nun mal für das offene Wort und für Toleranz und für Diskussion und dann irgendwie so zensieren, das...
Ja, aber das sind ja zwei Sachen, das Bestellen ist ja das eine.
Genau, das Bestellen und das im Lager haben, klar.
Im Lager oder ins Schaufenster stellen ist ja auch eine ganz andere Geschichte.
Ja. Und da muss man ja auch tatsächlich sagen, Zensur ist eben was anderes. Zensur würde ja bedeuten, das Buch überhaupt nicht.
Ja, überhaupt
und ich bin ja nur ein kleiner Laden. Also es ist ja nicht so bei Amazon, bei Hugendubel, bei, kann man es überall haben. Also es ist nicht Zensur. Und also deshalb meinte ich, wir reden darüber. Man sagt, okay, das ist so unsere gemeinsame Linie, aber dann wird jeder natürlich auch nochmal nach bestem Wissen und Gewissen eben reden müssen. Ne?
Ja, was mich dann auch nochmal interessiert, gibt es denn auch dann anhand von Büchern, die ihr dann habt, gibt es da auch politische Diskussionen im Buchladen mit euch? Kommen da Kunden an und wollen darüber diskutieren oder irgendwas?
Also es war uns nicht so der Fall, nein. Also dass da jetzt wirklich Kunden reinkämen und sagen, sie haben es jetzt gelesen, jetzt will ich darüber reden.
Oder sagen sie mal,
weil es nicht so aufgeregt
hier
hat.
Hier haben wir jetzt ein Buch, das ist doch irgendwie, das ist doch eigentlich rechtsextrem. Warum habt ihr das hier im Laden stehen oder linksextrem oder was auch immer? Sowas, gibt's sowas?
Also jetzt so mit diesen Argumenten eher nicht, aber ich würde schon sagen, das ist eine Generation von den Gründern der Marx-Buchhandlung, der Autorenbuchhandlung, die jetzt mit Bettina und Verena, also das sind jetzt so die verschiedenen Galionsfiguren und Gründer, die sind noch da. Da kommen so alte Kunden, also wenn Daniel Cohn-Bendit reinkam, hat er sich natürlich mit Barbara Determann selbstverständlich über Politik unterhalten, so wie auch... wenn Michael Friedmann kommt, unterhält man sich mit dem auch. Aber das sind nicht sehr viele, würde ich sagen. Und das hat natürlich auch, also um es nochmal zu wiederholen, das hat mit Veranstaltungen oder Nichtveranstaltungen zu tun. Und das kann natürlich auch, wenn man sagt, man will so ein Ort von Auseinandersetzung sein, wie sehr politisch man die jetzt auch immer nennt oder sozial, als sozialer Ort, kann man natürlich auch immer drüber nachdenken. Ich fände es super, wir haben ja tatsächlich einen Vorplatz, wo man Stühle aufstellen könnte. Keine Ahnung, ob die Vermieterin das toll fände. Ich finde es gerade arbeitstechnisch völlig unmöglich, die Vorstellung. Aber am schönsten fände ich, wenn da, keine Ahnung, Stühle, Tische sind, die Zeitung da immer liegt, die Leute sich hinsetzen und lesen würden. Ne? Mhm. So. Und ich aber dann auch Zeit habe, um mich mal zu hinzusetzen und zu diskutieren. Ne? Ja, also das fände ich wahnsinnig toll, wenn das ein bisschen stärker wieder so ein Ort der Auseinandersetzung wird. Das hat mit Arbeitsstrukturen, das hat mit Zeit zu tun. Aber das ist tatsächlich etwas, wo ich immer denke, ja, vielleicht könnte man so auch junge Leute nochmal ranholen. Ne? Also dass die, also auch Studenten, das ist ja, also Studenten verirren sich manchmal, aber das, ich glaube, das, was wir vorhin gesagt haben,
der Weg
ist nicht weit, aber es ist so dieses Stöbern. Also mir ging es, wie du gesagt hast, ich bin in Buchhandlung gegangen, aber ich habe vor allem geguckt, was ich mir nicht leisten kann. So. Und habe dann Ende des Studiums gesagt, so, und jetzt leiste ich es mir doch, weil dann bist du aus der Uni draußen und hast nicht mal dieses Standardwerk dir angeschafft. Und das ist, also da kommen schon immer wieder welche, aber das zu intensivieren, fände ich schon wahnsinnig toll. Und ansonsten muss man, wie du auch sagtest, halt entspannt sein. Also meine Kinder lesen gerade auch nicht so rasend viel. Die beiden Jungs natürlich Mangas hoch und runter irgendwie. Und wir haben das auch nicht im Sortiment, denen bestelle ich es halt. Also da gibt's keine Zensur. Das ist ja...
Manga-Zensur.
Genau. Ich finde, wir sollten mal so ein Symposium machen. Die Buchhandlung, die utopische Buchhandlung.
Ja, unbedingt, genau.
Ein schönes Gipfeltreffen.
Ja, genau, in dem Café da draußen gibt es auch natürlich Mangas. Finde ich hundertprozentig, die muss
ich
mit...
Ich glaube, wir haben jetzt über ganz schön viele Aspekte gesprochen. Wir könnten eigentlich auch noch ewig weitermachen. Eine Frage wirft die nächste auf. Aber wir sind jetzt leider schon am Ende des Podcasts angekommen und haben aber ja noch unsere schöne kleine Rubrik aus dem Regal gezogen.
Aus dem Regal gezogen.
Und da haben wir uns heute überlegt, weil wir uns damit ja auch immer ein bisschen thematisch an unsere Gäste andocken. Ihr beide stellt uns je ein Buch vor, was ihr gerade euren Kundinnen so empfiehlt. Und Dirk und ich haben Bücher mitgebracht, die wir jüngst in Buchläden erstanden haben. Lisa, möchtest du mal anfangen? Was ist gerade deine Empfehlung an deine Kundinnen?
Oder als Buchhändlerin oder als Besitzerin einer Buchhandlung kommt man ja in den Genuss, dass man von Verlagen Leseexemplare geschickt bekommt, vor dem Erscheinungstermin. Und ich durfte in meinem Sommerurlaub die neue Sally Rooney, Schöne Welt, wo bist du, mitnehmen. Und das war wirklich ein Genuss, sie zu lesen. Natürlich hatte ich auch ein bisschen mehr Ruhe, ein bisschen mehr Erholung. Deswegen hat es noch mehr Spaß gemacht. Erschienen bei Klaassen. Sally Rooney hat wirklich wieder einen Ton getroffen, der wirklich fantastisch ist. Sie beschreibt die Lebenswirklichkeit von vier Freunden, die so Ende 20, Anfang 30 sind und wieder in einem, ja, in einem Lebensgefühl stecken, was so zwischen Lost und und wohin will ich eigentlich changiert. Und es ist ein Roman über Nähe und Einsamkeit und Freundschaft und natürlich über die Liebe.
Großartig. Und was empfiehlst du?
Ja, ich empfehle gerade sehr gerne von Douglas Stewart seinen Shaggy Bane, einen Roman, der in den 80er Jahren spielt in Glasgow. Shaggy Bane ist ein kleiner Junge, der mit seiner Mutter aufwächst und Geschwistern. Wir sind in der, ja, also prekäre Gesellschaft, Arbeitslosigkeit. Die Mutter ist Alkoholikerin, der Vater verlässt sie. Es gibt Geschwister und es ist trotz diesen sehr schrecklichen Umständen ein unglaublich schöner und rührender Roman. Also was damit zu tun hat, dass diese Mutter auch wahnsinnig auf ihre Schönheit achtet immer und der kleine Junge natürlich ein unglaubliches Gespür für diese Schönheit hat. Er ist nämlich nicht wie, also klar haben wir dann auch so ein bisschen Schablone, er ist halt nicht wie die anderen Jungs, die gern Fußball spielen, sondern er orientiert sich eben ein bisschen anders und ist Tänzer und es hat eine tatsächlich autobiografische Fundierung, dieser Roman. Auch Douglas Stewart ist dann eine Zeit lang Modedesigner auch gewesen, jetzt eben Romanautor. Und es ist ein unglaublich schöner und toller Roman, weil er gut geschrieben ist, toll diese Situation in den 80er Jahren in England schildert, in Schottland schildert. Und ich empfehle es am liebsten im Doppelpack mit Scott McLanahans Crap, was eigentlich auch ein Familienroman ist und auch wahnsinnig rührend, aber eher eine Ästhetik des Hässlichen betreibt und wahnsinnig überzeichnet und wahnsinnig brutal ist. Irgendwie ergänzen sich die zwei wahnsinnig toll, aber Shaggy Bane kann man verkaufen. Crap nicht.
Ja, vielleicht jetzt doch besser noch.
Weißt du die Verlage, in denen sie erschienen
sind? Ja, also zum einen ist der Shaggy Bane ist im Hansa Verlag erschienen und Scott McLanahan's Crap ist erschienen, wo auch sein Vorgängerroman Sarah erschienen ist, in einem Verlag Ars Vivendi, der eigentlich eher Kochbücher in Regionalia macht, von Clemens Setz übersetzt. Eigentlich sehr erstaunlich, dass das nicht von einem anderen Verlag aufgekauft wurde.
Dirk, ja. Was hast du denn?
Ach so, ich wollte dich gerade fragen, aber ja, ich kann auch anfangen.
Genau, was hast du jüngst erstanden?
Ja, mein jüngstes Erstanden, es hängt eigentlich mit unserer letzten Podcast zusammen. Da hatten wir ja Arne Rautenberg und er hat Werke von Lyrik von Kurt Schwitters empfohlen. Ich wollte unbedingt die ganze Zeit schon von Ulrike Dresner ihren großen Schwitters-Roman lesen, weil ich selbst ein großer Schwitters-Fan bin natürlich. Es ist ein relativ dicker Roman, der sich aber ganz spezifisch mit der Exilzeit von Kurt Schwitters beschäftigt, also den Jahren von 1937 bis 1947, als er dann im Exil in England gestorben ist. Es beginnt wirklich mit dem Moment, wo er in Hannover ist und merkt, irgendwie die Situation wird quasi so schwierig, die jüdischen Nachbarn werden gerade schon abgeholt und er ist aber ein Mensch, der wird jetzt so beschrieben, als der hat überhaupt keine Lust, irgendwie wegzugehen, er will nicht, er hat überhaupt keine Lust, er muss wirklich gezogen werden von Frau, von seinem Sohn und dann ins Exil nach Norwegen erstmal zu gehen. Dann ist ja natürlich eben auch nochmal Norwegen von den Nazis überfallen worden und sie mussten weiterziehen, also er mit seinem Sohn, die Frau ist in Hannover geblieben, dann nach England. Ulrike Dresner versucht sich hier diese Person Kurt Schwitters auf eine ganz besondere, ungewöhnliche Art zu nähern. Also ich würde sagen, es ist keine Biografie, keine klassische Biografie auf jeden Fall, sondern sie versucht eigentlich in diese Person hineinzugehen und seine Weltwahrnehmung und seine Sprachwahrnehmung zu erforschen, wie dieser Typ irgendwie in dieser Hinsicht tickt. Und das Besondere ist natürlich, das erleben ja viele, die im Exil sind, wie gehen wir damit um mit unserer Heimatsprache, wenn wir dann im Exil einer anderen Sprache ausgesetzt sind? Und wie geht jemand, der so sprachspielerisch veranlagt ist wie Kurt Schwitters, wie geht der damit um? Und deswegen ist natürlich ein großer Teil dieses Romans besteht eigentlich in Sprachspielen zwischen den verschiedenen Sprachen. Und das ist, glaube ich, auch wieder ein großes Interesse von Ulrike Dresner, was sie da selbst mit reingebracht hat. Es ist aber, man muss es sagen, manchmal auch ein bisschen anstrengend zu lesen, gerade aufgrund der vielen Sprachspiele. Ich finde es halt auch ein paar Längen, weil es teilweise sehr, sehr detailliert ist. Sie hat auch ganz viel recherchiert natürlich zu dieser Exilzeit, wahrscheinlich in Briefen. Da muss man sich manchmal ein bisschen durchbeißen. Trotzdem, ich finde, das ist ein Buch, wo ich sagen würde, das ist ein Wagnis. Also sie hat da wirklich was Besonderes gewagt, was eben nicht jeder versucht, so nah an einen Menschen ranzugehen, einen Menschen aus einer anderen Zeit, andere Kultur kann man jetzt nicht direkt sagen, aber aus dieser fernen Zeit ist ja schon auch was sehr anderes, versuchen so nah an diese Menschen da dran zu gehen und so empathisch da reinzukriechen. Und das ist ein ganz großes Wagnis, deswegen würde ich dieses Buch sehr empfehlen. Es ist erschienen im Penguin Verlag 2020. Ulrike Dresner heißt einfach Schwitters. Silke, was hast du jüngst erworben?
Jüngst erworben und tatsächlich sogar bei Ines in der Autorenbuchhandlung habe ich Ulrike Edschmidt, Frau mit Waffe, mit dem Untertitel Zwei Geschichten aus terroristischen Zeiten. Es geht hier um zwei Frauen. Die eine ist Astrid Proll, die sich 1968 mit Andreas Bader und Gudrun Enslin zusammenschließt und gemeinsam mit denen in den Untergrund geht. Es geht um Katharina de Vries, die ist etwas weniger bekannt, war 1968 in dieser Kinderladenbewegung in Berlin aktiv und die ist 1980 beim Überfall auf einen Geldboten verhaftet worden. Also wir lesen hier so die weithin unbekannte Lebensgeschichte dieser beiden Frauen, die in der Öffentlichkeit eben mit dem Begriff Terroristin gebrandmarkt wurden. Und es gibt irgendwie so ein schönes Zitat von Ulrike Edschmidt, das sehr gut den Ton dieses Buches beschreibt. Sie dachten an Freiheit und gerieten in äußerste Unfreiheit. Ulrike Edschmidt hat diese Lebensgeschichten, wie ich finde, in so einem zugleich sehr zugewandten als auch einem beschreibend nüchternen Ton geschrieben. Das gefällt mir sehr gut. Man kann da wunderbar eintauchen in diese Lebensgeschichten. Außerdem ist es natürlich auch das Buch ein Dokument über die Zeit der Studentenbewegung und die Jahre danach. Ulrike Edschmidt hat sich ja mit diesen Themen Studentenbewegung, APO und RAF auch schon in anderen Romanen beschäftigt, wie zum Beispiel Das Verschwinden des Philipp S. Ich finde ihre Bücher also durchweg sehr lesenswert. Das habe ich jetzt halt gerade jüngst gelesen und kann es einfach nur sehr empfehlen. Es ist von Suhrkamp erschienen. Es ist tatsächlich im Taschenbuch schon 2014. Ich habe es aber erst jetzt gekauft, nachdem ich nämlich Levis Testament, was ihr jüngstes Buch ist, gekauft und gelesen hatte und dachte, okay, ich muss noch weiter in das Werk hinein und noch mehr Bücher von ihr lesen. Insofern kann ich das wärmstens empfehlen. Und ich würde auch sagen, alle Bücher, die wir hier empfehlen, die kauft man jetzt einfach mal in Offenbach bei der Steinmetzen oder dann geht man nach Frankfurt in die Autorenbuchhandlung. Und dort kann man sich dann diese Bücher besorgen. Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch wie immer präsentiert von Dirk Hülstrunk und Silke Hartmann. Und wie immer bedanken wir uns sehr herzlich beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung unseres Podcasts. Neue Episoden gibt's immer Mitte des Monats unter dem Titel Wortsalon Schlitz auf unserem Blog bei Podigy, aber auch auf Apple Podcasts, Spotify und weiteren Podcast-Plattformen. Wir haben auch eine Facebook-Seite, Wortsalon Schlitz. Da gibt's auch immer unsere Buchempfehlungen nochmal. Es gibt Fotos von unseren Aufnahmesessions und da könnt ihr uns auch Likes und Kommentare hinterlassen.
Wortsalon Schlitz ist nicht nur online präsent, sondern eigentlich auch verortet an einem realen Ort, der überraschenderweise Salon Schlitz heißt, eine ehemalige Frisiersalon in Frankfurt. Wir haben auch tatsächlich ein Schaufenster wie eine Buchhandlung, was ganz schön ist. Da liegen auch Bücher unserer Autoren und Autorinnen aus. Und jeden Montag von 16 bis 18 Uhr könnt ihr die aktuellen Episoden direkt vor dem echten Frisiersalon Schlitz hören. Das ist verortet am Alten See 6 in Frankfurt-Rödelheim. Das ist eine kleine Seitenstraße von der Alexanderstraße, nicht weit vom Bahnhof Rödelheim.
Wir sollten da auch einen Stuhl hinstellen,
ja,
damit man sich da mit seinem Kaffee hinsetzt.
Diese Stuhlräume ohne Stühle, ja, und Bänke.
Das ist eine Idee, das machen wir. Ich glaube, das ist eine super Idee. Ich glaube, das wird ja auch super funktionieren und das greifen wir auf jeden Fall auf. Ja, jetzt bleibt uns nur noch, uns wirklich ganz herzlich zu bedanken bei unseren Gästen, Ines und Lisa, und den beiden Buchhandlungen in Offenbach und in Frankfurt. Bitte besucht diese Buchhandlungen und wir verabschieden uns und sehen uns beim nächsten Wortsalon.
Hören uns.
Wir hören uns beim nächsten Wortsalon Schlitz.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Danke. Tschüss.